Direkt aus Oper Nummer 378, Seite B.
Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Am Mikrofon Sabine Küchler. Heute zu Gast in den Zwischentönen ist der Schriftsteller Christoph Hein, ein Schriftsteller, dessen Romane, Theaterstücke und Essays gewiss zu den poetisch, aber auch politisch hellsichtigsten gehören, das die deutschsprachige Literatur der Gegenwart zu bieten hat. Dabei kommen seine Bücher ganz leise daher. Schreiben hat nichts mit Moral zu tun, höchstens was mit der Genauigkeit, mit der ich Bericht geben kann von einer Geschichte. Und an dieser Genauigkeit der Sprache muss es wohl liegen, dass seine Geschichten uns angehen und wir im erzählten Einzelfall plötzlich eine präzise Zeitdiagnose erkennen. Das gelang schon, und zwar bei Lesern in Ost und West mit der Novelle Der fremde Freund, die 1982 erschienen ist. Im Westen wurde das Buch unter dem Titel Drachenblut berühmt. Herzlich willkommen in den Zwischentönen, Christoph Hein.
Schönen guten Tag, Frau Küchler.
Christoph Hein, kann, darf, soll ein Schriftsteller überhaupt über seine Arbeit sprechen? Ich darf Sie zitieren: Der Kommentar und die Interpretation zerstören das Kunstwerk, indem sie es zu ersetzen suchen. Betreiben wir also hier mit unserem Gespräch womöglich so etwas wie Verrat an der Kunst?
Wir bewegen uns auf dünnem Eis, ja. Goethe sagte, dieses wilde Künstler rede nicht. Also die Interpretation ist was ganz Fatales, und Sie werden mich auch heute nicht dazu bringen, dass ich die eigenen Werke interpretiere. Das überlasse ich anderen. Nein, davor sollte sich jeder Künstler eigentlich scheuen und schützen, wenn er die eigenen Arbeiten interpretiert. Hat er dazu nicht mehr Recht als jeder andere Leser. Er hat jedes Recht verloren, wenn er die Arbeit abgeschlossen und abgegeben hat. Dann ist sein Kommentar, seine Interpretation nicht richtiger oder gültiger als die eines jeden anderen.
Wir wollen auch Musik hören in den heutigen Zwischentönen, Christoph Hein. Musik, die Sie ausgewählt haben. Hören Sie Musik, wenn Sie schreiben?
Nein. Während der Arbeit vertrage ich eigentlich gar keine Ablenkung, und dann sollte auch in der Wohnung Ruhe herrschen und so weiter.
Wir beginnen mit Johann Sebastian Bach.
Das ist ein Stück eigentlich für Orgel, aber bearbeitet für Klavier.
Wenn Sie mit einem neuen Text, einem neuen Roman beginnen, was ist da zuerst da?
Wenn ich am Beginn einer größeren Arbeit oder eines Romans stehe, dann bewege ich mich eigentlich so im dicken Nebel nachts durch einen dunklen Wald. Das ist so etwa das Gefühl, was ich habe. Ich weiß noch gar nichts. Ich kenne die Geschichte nur sehr rudimentär. Die Figuren eigentlich noch gar nicht. Sie entstehen während der Arbeit. Es ist nicht so, dass ich da was aufschreibe, was in meinem Kopf ist. Es entsteht während der Arbeit, und ich lerne die Geschichte und die Figuren während der Arbeit kennen. Ich habe dann eben auch am Anfang alle Möglichkeiten, mit den Figuren umzugehen, aber ich kenne sie noch nicht. Und in dem Maße, wie sie dann entstehen, führen mich auch die Figuren. Ich kann dann, wenn die Figur einigermaßen schon steht, kann ich nicht mehr beliebig mit ihr umgehen. Ich muss mich dann auch nach ihr richten. Das gehört dann auch mit zur Arbeit dazu, dass ich ja genau überlegen muss, ob diese Figur diesen Satz, der mir sehr gefällt, auch wirklich sagen kann. Und das passiert manchmal. Also manchmal stand am Beginn einer Arbeit ein Satz, und den hätte ich liebend gern schon, einfach weil er zur Entstehungsgeschichte gehört, dass er in den Roman mit reinkommt, aber jede Figur weigerte sich, diesen Satz auszusprechen. Dann habe ich dann schweren Herzens diesen Satz fallen gelassen, obwohl das für mich bedeutungsvoll war. Aber die Figuren, darf ihnen keine Gewalt antun. Ich versuche eigentlich so, diese Seite, die ich so vielleicht am Tage schaffe, auch fertig zu machen. Was nicht davon, mich davor feit, dass ich nach dem Ende der Arbeit, wenn ich das alles dann nochmal durchgehe, dass ich dann eben doch vieles nochmal umschreiben muss oder zum Ursprünglichen zurückgehen muss. Insofern war die handschriftlichen Seiten oder die mit diesen alten Schreibmaschinen sehr viel hilfreicher als Computer. Wenn, was ich im Computer gelöscht habe, das ist einfach weg. Es ist oft genug passiert, dass ich danach, was ich nach anderthalb Jahren, wenn eine Arbeit fertig war, ich auf einmal entdeckte, dass der ursprüngliche Satz doch der bessere ist. Und das ist das Gefährliche am Computer. Das verschwindet, das ist weg, das ist gelöscht für alle Zeit. Da hilft es ja auch nichts, wenn ich das gelöscht in irgendwelche anderen Dateien stecke. Das ist ja überhaupt nicht mehr dann aufrufbar. Nein, da ist der Fortschritt nicht, hat auch seinen Preis.
Weißgans Nachlass, dieser Roman führt uns ins akademische Milieu. Wir haben zu tun mit dem Helden Rüdiger Stolzenburg, 59 Jahre alt und wie es im Text so schön heißt, kein Fett, keine Falten. Dieser Rüdiger Stolzenburg fristet eine eher kümmerliche Existenz an einem kulturwissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig.
In den Universitäten wird immer noch die Jugend ausgebildet. Insofern ist das schon ein zentraler Platz für eine Gesellschaft. Das ist, da wird ein nicht unwesentlicher Teil der neuen Gesellschaft gebildet. Mein armer Stolzenburg ist eben ein Zeitgenosse, wie er nicht nur an den Universitäten vorkommt. Nämlich er lebt in etwas prekären Verhältnissen. Er hat keine volle Stelle, sondern nur eine halbe und die ist auch mehr als unsicher. Und all die Geschichten, die nicht nur im universitären Bereich inzwischen üblich sind. Also wir haben, ich glaube, in unserer gesamten Gesellschaft ein wenig genau mit diesen Problemen zu tun. Und die Sicherheiten, die etwa in meiner Jugendzeit in Deutschland, in Ost und West noch waren, dass jeder da gebraucht wird, der da einigermaßen ausgebildet war, das ist alles vorbei. Da hilft die beste Ausbildung, ist gar keine Garantie für ein sinnerfülltes und mit sinnvoller Arbeit erfülltes Leben.
Mögen Sie diese Figur? Kann man über 300 Seiten eine Figur begleiten, die man nicht liebt?
Also er ist mir nicht unangenehm. Ich muss ihn nicht lieben, das ist nicht wichtig, aber ich muss ihn achten können. Und das tue ich. Da ist mir, was Sie eingangs sagten, die Genauigkeit so wichtig, dass ich dann doch nicht unbedingt den Sympathieträger benötige.
Ehe wir weitersprechen, Christoph Hein, sollten wir das nächste Musikstück hören, und zwar Händel.
Wir hören ein Allegro aus dem Alexanders Fest oder die Macht der Musik.
Christoph Hein, wir haben begonnen zu sprechen über Ihren aktuellen Roman Weißkerns Nachlass. Ich zögere, weil ich um ein Haar gesagt hätte, Stolzenburgs Fall könnte dieses Buch ganz genauso heißen. Der Held heißt Rüdiger Stolzenburg und man wundert sich, warum heißt denn verdammt nochmal dieses Buch Weißkerns Nachlass? Und ich gestehe, dass ich zunächst gedacht habe, dieser Friedrich Wilhelm Weißkern, der im Roman auftaucht, das ist eine herrliche Erfindung von Christoph Hein. Dann habe ich im Lexikon nachgeschaut und musste mich belehren lassen. Nein, es gab ihn wirklich. 1711 in Eisleben geboren, 1768 in Wien gestorben. Lustspielautor, Librettist von Mozart, Bastien und Bastienne, stammt von ihm das Libretto. Und Verfasser einer Topographie Niederösterreichs. Christoph Hein, wann ist Ihnen dieser Weißkern zum ersten Mal begegnet? Und wann haben Sie geahnt, das ist ein Stoff für einen Roman?
Also begegnet ist er mir relativ früh, weil ich gelegentlich auch mit Komponisten zusammenarbeite und auch Opern schreibe und insofern kannte ich dann auch den Opernlibrettisten, der für Mozart mal eine Oper geschrieben hatte. Sein Name war mir vertraut und ich brauchte für meinen Stolzenburg ein wissenschaftliches Objekt. Das ist so, wie mein Stolzenburg angelegt war, gehörte er noch zu dieser alten Schule, der sein ganzes Leben lang ein Projekt verfolgt und wo er hofft, dann irgendwann mit einer mehrbändigen Ausgabe sein Lebenswerk und seine Arbeit krönen zu können. Und da hatte ich so ein paar Objekte für ihn ausgesucht, hatte mich dann für Weißkern entschieden, weil mich es sehr amüsiert hat, dass er der österreichischen Kaiserin das Burgtheater eingeredet hat. Er ist der eigentliche Erfinder des Burgtheaters, dieses heute weltweit berühmten Theaters. Das war ein sächsischer Komödiant, der als Schriftsteller eigentlich sehr belanglos war, bedeutungslos, als Stegreif-Schauspieler wohl zum Liebling der Kaiserin wurde. Aber ich fand das so amüsant, dass ich dachte, dann, da kein Mensch ihn kennt und keiner über ihn arbeitet, dann sollte es mein erfundener Schulzenburg sein, der sich des Weißkerns erbarmt.
Christoph Hein, ich greife nochmal zurück zum Ort der Romanhandlung von Weißkerns Nachlass, Leipzig, die Universität Leipzig, die kennen Sie natürlich gut, denn da haben Sie als junger Mann 1967 begonnen zu studieren. 68, glaube ich, waren Sie auch noch in Leipzig, als der Prager Frühling geschah. Erinnern Sie sich an die Zeit?
Ja, natürlich, sehr gut. War eine heftige Zeit. Und das war insofern auch etwas bedrohlich für mich, weil ich hatte zusammen mit meinem Freund Thomas Brasch da ein bisschen mit Flugblättern gearbeitet. Er in Berlin und ich in Leipzig, er in Berlin mit Freunden. Und wurde hochgenommen, sein Vater zeigte ihn an und kam ins Gefängnis, stellte Ausreiseantrag. Ich habe es in Leipzig allein gemacht, da ich da neu in der Stadt war und hatte zum Glück meiner Frau nichts davon erzählt, weil wir ein kleines Kind hatten. Und um sie nicht aufzuregen, hatte ich ihr nichts davon erzählt. Ich kann nur sagen, im Nachhinein sehr glücklich, weil das habe ich dann erst nach 1990, erst in den durch den Stasi-Akten da gemerkt, sie waren, wie dicht sie mir auf der Spur waren, dass sie da ein Dreivierteljahr lang war, meine Studentenwohnung, in der ich mit meiner Frau lebte, verwanzt, weil sie wollten den letzten Beweis haben. Und den hätten sie natürlich bekommen. Wir spätestens nach der Verhaftung von Thomas hätten wir wahrscheinlich jeden Abend darüber gesprochen, wie nah sie mir schon gekommen sind oder ob irgendwie mein Name in Berlin irgendwo auf einem Zettel auftaucht oder einer plaudert. Ja, das war eine etwas heftige Zeit.
Sie können sich eigentlich keine großen Illusionen gemacht haben über die Reformierbarkeit des politischen Systems, denn so haben Sie selbst mal später in einem Interview gesagt, in Ihren Theaterstücken haben Sie von 1974 an allein 11-mal das Ende der DDR beschrieben. Wie war das möglich, dass Sie zum Propheten werden konnten?
Ich hätte nie geglaubt, dass ich es in meiner Lebenszeit erleben werde. Aber ja, beginnend mit Cromwell bis hin zum 88 Ritter der Tafelrunde habe ich das Ende immer wieder beschrieben. Also einfach, ich glaube, das hat mit Prophetie nichts zu tun, sondern einfach nur mit einer genauen Beschreibung eines Ist-Zustandes, und den konnte man sehen und wahrnehmen. Und ich habe eigentlich nur das beschrieben, was ich gesehen habe, in der mir möglichen Form. Ja, und das war dann halt eben doch die Beschreibung dieses Unterganges. Und das brachte natürlich bei den meisten Stücken eben viel Ärger, so dass sie nicht oder sehr viel später erst gespielt werden konnten, aber es war offenbar nicht ganz falsch.
Ich habe mich gefragt, ob diese Begabung zur Genauigkeit, die Fähigkeit, ein so guter Beobachter zu sein, Ihnen nicht auf gewisse Art und Weise doch schon in die Wiege gelegt war. Wenn man sich das einmal anschaut, Christoph Hein, 1944 geboren in Heinzendorf in Schlesien. Die Familie muss natürlich das Land verlassen, Schlesien verlassen, das heißt, es gibt einen Heimatverlust. Aufwachsen werden Sie dann in Bad Düben bei Leipzig. Das andere ist der Beruf des Vaters. Ihr Vater war Pfarrer und als solcher in der jungen DDR gewissermaßen, ich sag's mal etwas pointiert, von vornherein verdächtig. Also ein zweiter Punkt, der Sie ein bisschen zum Außenseiter prägt. Wie sehen Sie das heute, diese Erfahrung des Beginns, diese Voraussetzungen, unter denen Sie angetreten sind?
Ja, ich denke auch, dass das genau damit zu tun hat, dass man als Außenseiter, und das hörte ja nicht auf, das war ja dann, dass ich, weil ich nicht zur Oberschule gehen konnte, abgehauen bin mit 14 Jahren, war ich in West-Berlin und dann wurde ich durch den Mauerfall wieder zwangsweise zum DDR-Bürger gemacht und dann blieb man immer von Außenseiter, und dass man als Außenseiter doch sehr viel genauer überlegen muss, was man sagt, schreibt, tut, weil der Außenseiter wird misstrauischer beobachtet. Ich denke, das hat auch einen Preis. Etwa zum Beispiel, dass es Spontanität kostet. Spontanität kann sich der Außenseiter kaum leisten. Er muss immer doch ein bisschen die Folgen bedenken. Das gehört mit dazu. Vielleicht ist das das Erfreuliche, die Genauigkeit, und das weniger Erfreuliche, der Verlust von Spontanem.
Hätten Sie als Kind gern dazugehört?
Die Kinder wollen dazugehören, ja. Ich denke, dass ich vermutlich gerne dazugehört hätte. Und weil ich ja von allem anderen ausgeschlossen war oder auch durch das Elternhaus mich und wir uns selber ausschlossen, das sind Verluste. Als Kind will man eigentlich Teil der Gruppe sein. Man will dazugehören. Und als Kind ist man kein Individuum. Noch nicht, da hat man diese Kraft noch gar nicht. Aber wenn man darauf geworfen wird, zurückgewiesen wird, muss man halt irgendetwas entwickeln, um mit sich selbst und der Welt klarzukommen.
Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben in West-Berlin das Gymnasium besucht, die einzige Möglichkeit für Sie, das Abitur zu machen. Und dann fahren Sie in den Sommerferien 1961 nach Hause zu den Eltern und werden gewissermaßen vom Mauerbau überrascht. Wenn ein Romancier sich so etwas ausdenkt, würde man sagen, das ist überkonstruiert, das ist zu sehr erfunden. Merkwürdige Schicksalswendung eigentlich.
Ja, die haben es halt in den Ferien gerade gebaut. In den Ferien war ich natürlich als der kleine Junge, der ich noch war, dann illegalerweise bei den Eltern auch. Und das war sonst nicht weiter schlimm. Wenn man früher gefasst wurde, dann bekam man irgendeine Strafe. Man war ja noch minderjährig. Man konnte nicht ins Gefängnis kommen. Es wurde einem der Ausweis weggenommen. Und dann das ist mit Schülern ab und zu passiert, vor dem Bau der Mauer. Und die mussten dann irgendwie über die grüne Grenze nach Westdeutschland, wurden dann nach West-Berlin wieder eingeflogen und waren dann eben hatten etwas längere Sommerferien. Das war alles, was da passieren konnte. Davon gingen wir aus, dass ich also allenfalls, wenn ich geschnappt werde, dann eben 2 Monate später erst wieder in die Schule zurückkommen habe. Aber da war erstmal alles vorbei.
Frühere Generationen hätten vielleicht von Schicksal gesprochen.
Ja, das ist richtig. Wir, unsere Generation, sind etwas nüchtern geworden. Wir versuchen da eher nach klareren oder einfach auch weniger gefühlsaufgeladenen Formulierungen. Aber es bleibt an sich, es bleibt dabei. Und da war, es bleibt dasselbe. Und das ist natürlich für die Deutschen im 20. Jahrhundert, durch das ganze 20. Jahrhundert schon heftig gewesen. Da haben doch sehr viele einen sehr hohen Preis zahlen müssen durch diese wechselvolle deutsche Geschichte. Ein Leben mit ein paar Schwierigkeiten ist für einen Autoren nicht ganz unvorteilhaft. Das hilft der Arbeit.
Sie haben, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, mit 12, 13 Jahren bereits begonnen, die ersten Theaterstücke zu schreiben.
Es gab Zeiten, wo ich nicht geschrieben habe, etwa während des Studiums, da war ich durch diese, nicht allein durch den Lehrstoff, sondern auch durch diese dieses andere Herangehen an die Welt so abgehalten von dem poetischen Schreiben.
Dazu müssen wir noch ergänzen, Sie haben Philosophie und vor allem Logik studiert.
Ja, auch nicht ganz freiwillig. Ich hatte mich eigentlich für die Filmhochschule beworben und war auch angenommen, aber nach 3 Wochen dort wurde ich dort schon exmatrikuliert und durfte dann an keiner Kunsthochschule der DDR studieren. Und dann, da ich so vom Elternhaus so auf Studium geeicht war, fixiert war, habe ich dann eben etwas ganz anderes gemacht, nämlich Philosophie, und als das ein bisschen mich anfing zu langweilen, bin ich dann zur Logik, zu einer etwas mehr mathematischen Disziplin gegangen, was von der Philosophie her möglich war. Das war, fand ich dann sehr viel spannender. Das interessierte mich auch, aber es war dem Schreiben dieser poetischen Sprache doch sehr konträr. Und da habe ich dann auch nach dem Studium das ganz schnell sein gelassen und bin ganz rasch wieder ans Theater zurückgekehrt. Hinzu kam noch speziell dieser eine Mann, der Intendant und Regisseur Benno Besson, der so sagte, ja, du kannst bei mir arbeiten, und der mir dann richtig geholfen hat, und ich wurde an seinem Theater auch Hausautor.
Sie waren einer der Redner am 4. November 89 auf dem Alexanderplatz, und Sie haben sich sehr, sehr stark engagiert in einer unabhängigen Kommission zur Untersuchung des Polizeieinsatzes gegen Demonstranten am 7. Oktober in Ost-Berlin.
Wie ein Land untergeht, das ist das mitzuerleben ist sehr spannend und gleichzeitig sehr schwer vorstellbar. Und waren eben, da gab es eben Sachen, die ganz wichtig waren, entscheidend waren, auch mutig waren, etwa diese Untersuchungskommission, die wir erzwungen haben, noch lange vor dem Fall der Mauer. Da war das was Mutiges, als wir die Stasi-Generäle vorluden und die dann irgendwie erscheinen mussten aufgrund des Drucks, den wir aufgebaut hatten über Presse und über natürlich über die Ereignisse in der DDR. Und es wurde dann die gleiche Sache wurde dann unendlich lächerlich nach dem Fall der Mauer, wo im Grunde die Auflösung der DDR klar war und dann hatte das gar keine Bedeutung, was wir da noch machten. Und das Ende dieser halbjährigen Arbeit war auch, dass ein neuer Staatsanwalt, der aus West-Berlin mit spitzen Fingern dieses Material, was wir da erkämpft hatten, anfasste, weil das nicht rechtsstaatlich zustande gekommen sei. Ja, insofern wurde uns diese Lächerlichkeit auch nochmal vorgeführt. Mutig war dennoch die Zeit davor.
Ihre Hoffnungen sind nicht in Erfüllung gegangen. Sie haben noch Ende Oktober, um genau zu sein, ich glaube am 29. Oktober 89 formuliert, ich wünsche mir, dass aus der DDR ein sozialistisches Land wird.
Es war die Hoffnung auf einen demokratischen Sozialismus, dass es ging nicht mehr, war ganz klar, war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, war es mir auch schon klar. Nun setzen wir all unsere Kraft dafür ein, einen demokratischen Kapitalismus zu erreichen, wäre ja auch schon was.
Was bedeutet es für Sie heute, deutsch zu sein? Hat das überhaupt eine Bedeutung?
Ah ja, ja doch. Das ist schon die Sprache, das ist die auch die Kunst und speziell auch die Literatur. Und mir sind, so wichtig mir alle möglichen Autoren auf der Welt sind, diese Deutschen sind für mich die Autoren meiner Muttersprache, meiner Sprache und die sind für mich dann schon wohl wichtiger, prägender. Ja, das Prägende, glaube ich, ist es. Und da bin ich von Deutschland sehr stark geprägt, von der deutschen Sprache, auch von der deutschen Natur, der Landschaft, diesem sehr schönen Klima, was wir in Mitteleuropa haben. Also, ob ich es will oder nicht, ich bin sehr deutsch geprägt. Schwierigkeiten sind gut für die Literatur. Ein harter, böser Grund, Boden ist gut für die Literatur. Also wenn alles gut läuft und alles sehr nett ist, entsteht eine ziemlich langweilige Kunst.
Wir sind am Ende, Christoph Hein. War es nun so schlimm, über Literatur zu sprechen?
Ich danke Ihnen sehr. Es war sehr schön mit Ihnen.
Herzlichen Dank. Aber bis zu den Nachrichten, Christoph Hein, wollen wir noch ein weiteres Musikstück hören. Und zwar Feins Lieb, du lachst dazu. Dazu müssen Sie uns noch ein paar Sätze sagen.
Ja, das ist ein Lied von dem Lyriker und Liedermacher Wenzel, genauer Hans Eckhard Wenzel. Für mich der wichtigste zeitgenössische Liedermacher in Deutschland. Ein wunderbares Liebeslied und Abschiedslied und Todeslied, ja, und er singt es auch wunderbar.
Das Jahr geht fort mit schwerer Fracht, es bindet sich die Schuh. Ich bin so traurig heute Nacht und du lachst dazu. Feins Lieb, das war es also schon. Der Sommer ist vertrieben. Die Vögel sind auf und davon. Und wir sind hier geblieben.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten.
Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Am Mikrofon Irene Geuer.
Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ich frage mich, wann ist Hitler endlich tot? Am Montag, jetzt sich in Dresden der Tag der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Und dieser Tag ist immer wieder von rechten Aufmärschen überschattet worden.
Im letzten Jahr war die Situation so, dass bei Kältetemperaturen wir vor Wasserwerfern standen und ich dann gesagt habe, wir müssen als Abgeordnete uns auch schützend vor die Leute stellen, die hier blockieren wollen, weil ansonsten vielleicht Wasserwerfer eingesetzt werden.
Martin Dulich, der SPD-Landeschef.
Seit Jahren missbrauchen Rechtsextreme das Gedenken in dieser Stadt und wir können das nicht akzeptieren.
Wegen seiner Entscheidung vor einem Jahr, sich in vorderster Reihe den Blockierern anzuschließen, hat die Dresdner Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen grober Störung einer genehmigten Versammlung ermittelt. Zu einer Anklage kam es nicht, denn der 37-Jährige nahm das Angebot der Justiz an, das Strafverfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage einzustellen.
Wenn man bereit ist, auch eine Ordnungswidrigkeit oder in Sachsen ist das eine Straftat in Kauf zu nehmen, dann muss man sich das vorher schon bewusst machen. Dann muss man schon auch mit sich im Reinen sein. Ich war mit mir im Reinen. Ich habe auch meine Demokratiestrafe bezahlt. Die Staatsanwaltschaft wollte von mir 700 Euro haben. Die habe ich bezahlt.
So wie mehr als 80 der etwa 200 Personen, gegen die die sächsische Justiz vor Jahresfrist denselben Vorwurf erhoben hat. Strafrechtliche Verfolgung wegen einer Handlung, die für den ruhigen, konzentrierten Mann moralische Verpflichtung war.
Ob das eine Straftat ist, ob das eine Ordnungswidrigkeit ist, ist mir völlig egal. Es ging in diesem Moment um zivilen Ungehorsam. Es ging darum, dass ich es für mich als ein legitimes Mittel angesehen habe, mich den Nazis entgegenzustellen oder entgegenzusetzen. Und ich war auch bereit, dafür die Konsequenzen zu tragen.
Gegen den Nazi-Aufmarsch hatten auch tausende Dresdner symbolisch mit einer Menschenkette protestiert. Aber es waren die Blockierer, die im vergangenen Jahr letztlich verhinderten, dass rechte Fackelträger durch die Stadt marschieren konnten. Die Polizei wollte die beiden Lager trennen. Das funktionierte nicht und es kam zu chaotischen Zuständen und Ausschreitungen mit mehr als 100 verletzten Polizisten.
Wir wurden mit den Gewalttätern in eine Ecke gestellt. Das halte ich für skandalös, wie wirklich tausende friedliche Protestierer dort kriminalisiert werden.
Für André Hahn hatte bereits die Teilnahme an den Gegendemonstrationen 2010 juristische Konsequenzen. Auch damals waren tausende Menschen gegen den rechten Aufmarsch auf die Straßen Dresdens gegangen und hatten diesen erstmals erfolgreich gestoppt.
Ich habe 2010 zunächst mal von etwa 8.30 Uhr an auf der Straße gestanden. Und wir sind eigentlich auf dem Weg gewesen zum Albertplatz in Dresden, wo auch am Nachmittag eine genehmigte Demonstration stattgefunden hat. Und eine Polizeikette hat uns aufgehalten. Und da wir nicht weiterkamen, haben wir dann kurzfristig entschieden, dass wir dort stehen bleiben, wo uns die Polizei aufgehalten hat. Wir sind dort also gar nicht bewusst hingegangen, haben uns allerdings als Abgeordnete gegenüber der Polizei zu erkennen gegeben. Und aus den Akten geht hervor, dass bei mehreren Situationen, wo es problematisch hätte werden können, wir diejenigen waren als Abgeordnete der Linken, die deeskalierend gewirkt haben, die vermittelt haben.
Das sieht die sächsische Staatsanwaltschaft anders. Von den etwa 13.000 friedlichen Demonstranten sollten 4 Personen eine Geldstrafe zahlen. Die Fraktionsvorsitzenden der Linken aus Sachsen, Thüringen und Hessen. In André Hahns Strafbefehl heißt es, er soll den Nazi-Aufmarsch vereitelt und damit eine grobe Störung verursacht haben.
Nach dem Auffliegen der rechten Terrorzelle der NSU hat man zunächst sich nicht getraut, die Anklage zu erheben, hat dann einen Strafbefehl nachgeschoben gegen mich in Höhe von 3.000 Euro, den ich zahlen soll für meine Teilnahme an der Demonstration.
Der 48-Jährige hat dagegen Einspruch eingelegt.
Claudia Altmann über Mut, Respekt und Toleranz in Dresden.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 377. Die Europäische Union wird von Staaten gebildet. Österreich und Deutschland sind Republiken, die aus Bundesländern bestehen. Das norddeutsche Bundesland Schleswig-Holstein besteht aus 11 Landkreisen und 4 großen Städten, die nicht zu einem Kreis gehören. Zu den kreisfreien Städten gehört auch die Landeshauptstadt. Städte, Kleinstädte und Dörfer sind Kommunen, auf Deutsch Gemeinden. In Schleswig-Holstein haben die Gemeinden 800 Millionen Euro Schulden. Das liegt zum Teil daran, dass die Verwaltung schlecht organisiert ist. Nach Meinung des Präsidenten des Landesrechnungshofs könnte man jährlich 60 bis 80 Millionen Euro Verwaltungskosten einsparen. Dass die Gemeinden so viel Schulden haben, liegt aber auch daran, dass sie zu wenig Einfluss auf ihre eigenen Einnahmen haben. Grundsteuer und Gewerbesteuer sind zwar Steuern der Gemeinden, aber über deren Höhe können sie auch nicht alleine entscheiden. Sie können dabei nur mitentscheiden, denn der Bund und das Land haben dabei auch etwas zu sagen. Außerdem bestehen die Einnahmen der Gemeinde nur zu weniger als einem Drittel aus Gemeindesteuern. Mehr als zwei Drittel bekommen sie vom Staat und vom Land. Sie bekommen Zuweisungen vom Land und vom Bund bekommen sie einen bestimmten Anteil an der Einkommenssteuer. Aber darauf, wie viel sie da bekommen, haben sie überhaupt keinen Einfluss. Darüber entscheiden andere. Das ist in Dänemark anders. Da gibt es eine Einkommenssteuer der Gemeinden und die Höhe des Steuersatzes legen die Gemeinden selber fest. Wenn die Bürger etwas wollen, können sie im Gemeindeparlament selber entscheiden, dass die Steuer zu diesem Zweck erhöht wird. Nördlich der dänischen Grenze gibt es eine deutsche Minderheit und südlich der Grenze eine dänische. Eine Abgeordnete der Partei der dänischen Minderheit versucht schon seit ein paar Jahren, ihre deutschen Kollegen im Landesparlament davon zu überzeugen, die dänische Art der Gemeindefinanzierung auch in Schleswig-Holstein einzuführen. Aber in Dänemark ist die Gemeindestruktur ganz anders als in Deutschland. Die Gemeinden sind da viel größer. Während in Deutschland durchschnittlich etwa 3000 Einwohner eine Gemeinde bilden, sind es in Dänemark mehr als 50.000. In den kreisfreien Städten wird der Bürgermeister als Oberbürgermeister bezeichnet, weil er keine Kreisverwaltung über sich hat, sondern direkt das Land. Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt fände es gar nicht gut, wenn die Gemeinden die Höhe der Einkommenssteuer für ihre Bürger selber festlegen müssten, denn Kiel hat schon 419 Millionen Schulden und dazu kommen jedes Jahr noch viele weitere Millionen. Deshalb verlangt er mehr Zuweisungen vom Land. Wenn die Stadt selber die Einkommenssteuer für die Gemeinde erhöhte, würden viele, die viel Geld verdienen, aus Kiel wegziehen in eine kleinere Gemeinde, die weniger Steuern verlangt. Und die könnte dann den Steuersatz noch herabsetzen, weil sie von denen, die viel verdienen, trotzdem viel Geld bekäme. In Kiel kommt ein Teil des großen Defizits daher, dass da viele Einwohner leben, die große soziale Probleme haben und für die die Stadt sorgen muss. Die würden aber nicht wegziehen, denn für sie ist die Höhe der Einkommenssteuer ganz unwichtig, weil sie nicht so viel verdienen, dass sie dafür Steuern zahlen müssten. In Dänemark arbeitet die Verwaltung effizienter. Das hängt damit zusammen, dass mehr Bürger zu einer Gemeinde gehören. In den kleinen schleswig-holsteinischen Gemeinden kann sich in der Verwaltung nicht jeder so spezialisieren wie in einer großen Gemeinde und leistet deshalb weniger. In Deutschland wollen die Bürger es nicht weit haben bis zur Gemeindeverwaltung. Sie wollen, dass jedes Amt und jede Behörde gut erreichbar ist. In Dänemark ist es für die Bürger wichtiger, dass sie in ihrer Gemeinde selber entscheiden können, was sie haben wollen und woher das Geld dafür kommen soll. Wenn sie es bis zu einer Behörde etwas weit haben, finden sie das nicht schlimm, falls die Behörde gut arbeitet. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 377. Danke.